Hier ist wieder die Sendung des Frauenprojektes KOFRA in der Baderstraße 30. Wir senden ja alle zwei Monate, jeden vierten Donnerstag um 17 Uhr mit aktuellen Informationen aus unserem Projekt. Die Sendung kann nachgehört werden von unserer Homepage aus www.kofra.de/Sendungen. Ich bin Anita Heiliger vom KOFRA und führe heute durch die Sendung. Heute ist unser Thema das Sorge- und Umgangsrecht, das vielfach dramatische Probleme verursacht. Das Sorge- und Umgangsrecht von Eltern für ihre Kinder nach einer Trennung wurde grundlegend 1998 reformiert. Die gemeinsame elterliche Sorge nach einer Trennung wurde damals gesetzlich verankert. Wie vorher, die vorher mögliche alleinige elterliche Sorge, vor allem eben für Mütter, die ja die Kinder hauptsächlich versorgen und betreut haben, wurde damit jetzt nicht ganz abgeschafft, aber mit sehr hohen Hürden belegt. Während vor 1998 die gemeinsame elterliche Sorge noch beantragt werden musste und auch konnte, muss danach die alleinige elterliche Sorge grundsätzlich beantragt werden. Und das betrifft natürlich in aller Regel Mütter, die erhebliche Probleme mit dem Ex-Partner bzw. dem biologischen Vater ihres Kindes hatten und ihm das Kind, insbesondere kleine Kinder, nicht anvertrauen wollen und können. Der sogenannte begleitete Umgang ist eine Übergangsregelung, um den Umgang dennoch anzubahnen. Ne? Also so, dass es dann doch irgendwie in Gang kommt, auch wenn vieles dagegen spricht. Die alleinige elterliche Sorge zu beantragen, kostet allerdings sehr, sehr viel Nerven und vor allem viel Geld. Aber Geld ist bei alleinerziehenden Frauen in aller Regel knapp. Die Ex-Partner, insbesondere in Konfliktfällen, verweigern Zahlungen für das Kind. Und die Frauen haben nach der Trennung häufig natürlich massive finanzielle Probleme und müssen sehr viel Energie und Nerven aufbringen, um das Kind erstmal zu versorgen und den Lebensunterhalt für sich und das Kind zu sichern. Konflikte mit dem Ex-Partner um das Kind potenzieren diese Problematik und bringen die Frauen oftmals in schiere Verzweiflung. Zu diesem Thema habe ich selber zwei Bücher herausgegeben. Das eine heißt Verrat am Kindeswohl und ist im Jahre 2000 rausgekommen. Und das zweite heißt Vater um jeden Preis. Und dieses Buch ist 2008 rausgekommen und kann auch heruntergeladen werden als PDF, entweder von der Seite des KOFRA-Projektes www.kofra.de oder von meiner eigenen Homepage www.anita-heiliger.de. Außerdem haben wir noch auch im KOFRA in unserer Zeitung eine ganze Reihe von Artikeln zu dem Thema veröffentlicht. Auch die sind im Internet zu finden und herunterzuladen von der Seite www.kofra.de/Zeitung. So viel eben zu dem, was wir auch schon produziert haben. Letztes Jahr nun hat es eine weitere Verschärfung des Sorge- und Umgangsrechts gegeben. Mit dem Gesetz zur Reform der elterlichen Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern vom 16.04.2013 seit dem 19.05.2013 in Kraft. Seitdem müssen auch ledige Mütter das Sorgerecht mit dem biologischen Vater des Kindes selbst gegen den Willen der Mutter teilen und auch, wenn dieser Mann nie mehr hat sich sehen lassen, sich nie mehr oder kaum jemals um das Kind gekümmert hat. Und das ist neu, denn die frühere Justizministerin Tsipras und auch das Verfassungsgericht hat später diese Auffassung bestärkt, hatte noch die Auffassung vertreten, dass respektiert werden müsse, wenn Frauen sich entschieden haben, mit dem Kind alleine zu leben. Es wurde davon ausgegangen, dass sie gute Gründe dafür haben. Das neue Gesetz aber sollte dies ändern, jedoch der Mutter ein Mitspracherecht gewähren. Es sollte also nicht gegen ihren Willen geschehen. Dagegen nun klagten Vaterrechtler vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und sie setzten das Sorge- und Umgangsrecht lediger Väter auch gegen den Willen der Mütter durch. Der Bundesgerichtshof ist diesem Urteil dann gefolgt. Und das ist die Situation, die wir heute haben. Für die ledigen Mütter ist diese Entwicklung in hohem Maße ein ganz, ganz dramatischer Eingriff in ihr Leben mit dem Kind. Ihr Leben ändert sich grundlegend, wenn ein biologischer Vater, der sich niemals oder kaum für das Kind interessiert hat und die Mutter ausschließlich für alle Belange des Kindes sorgten, es sogar früher massive Probleme mit diesem Vater gab. Früher war ja die gemeinsame elterliche Sorge nicht ehelicher Eltern möglich, wenn sie sich darüber einig waren. Und viele haben diesen Antrag ja dann auch gemeinsam gestellt. Nämlich dann, wenn beide gleiche Verantwortung und Sorge für das Kind trugen. Das gab es ja auch. Nun aber wird durch das neue Gesetz Zwang ausgeübt, den biologischen Vater an der Sorge zu beteiligen, auch dann, wenn es gute Gründe gibt, diesen aus dem Leben von Mutter und Kind herauszuhalten. Diejenigen Kindsväter, die so vehement vor Gericht ziehen, sind leider genau diejenigen, mit denen es massive Probleme gab und gibt oder die sich eben weder jemals gekümmert noch an der Sorge um das Kind beteiligt haben. Das ist leider eine allgemeine Erfahrung, weil die anderen, die einigen sich mit der Frau, weil sie nämlich ein Interesse daran haben, wirklich eine gute Beziehung weiterhin zu haben. Aber in diesen anderen Fällen, ne, wo es eben eigentlich nicht möglich ist und so viele Probleme gab und gibt, ist der Stress für die Mütter und ihre Kinder enorm. Die Frauen müssen, um ihr Leben mit dem Kind zu schützen, für teures Geld klagen, das sie meistens eben, wie gesagt, nicht haben. Sie müssen dem Gericht darlegen, dass diese Regelung dem Kind schadet, also gegen das Kindeswohl ist. Aber die Richter und Richterinnen sind bis auf Ausnahmen der Auffassung, der Vater müsse grundsätzlich nicht nur Kontakt zu dem Kind haben, sondern ihm stehe das Recht auf die Sorge formal zu, ohne Berücksichtigung der konkreten Umstände und ohne Berücksichtigung auch der Eignung und Motive dieses Mannes, in das Leben der Mutter und des Kindes einzugreifen. Skandalöse Fälle erfahren wir im COFRA von händeringend nach Hilfe suchenden Müttern. Hier im Studio bei Radio Lora sind jetzt zwei Mütter, die diese Probleme haben und vor Gericht um ihre Kinder kämpfen. Sie haben sich bereits zusammengetan und treffen sich regelmäßig im COFRA und auf anderen Ebenen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Es sind Isabel und Christine. Euch gebe ich jetzt das Wort, denn um euch geht es ja. Und deswegen jetzt meine erste Frage, ausgehend eben von diesem Schock des neuen gesetzten Jahres. Was erlebt ihr seitdem? Was hat dieses Gesetz mit euch gemacht? Vielleicht willst du, Isabel, anfangen?
Ja, ich war schwanger von einem gewalttätigen Mann, der das Kind nicht wollte, das auch die Abtreibung mit Gewalt einforderte. Ich habe mich dann in der Schwangerschaft getrennt und seitdem sind wir eigentlich in einem Horrorfilm, kann man sagen.
Seitdem, ja.
Es gab zunächst massives Stalking während der Schwangerschaft, dann hat sich der Vater abgesetzt ins Ausland, ist aber kurz vor der Geburt wieder auf den Plan gekommen und hetzt uns seither alle Institutionen des Familiengerichts und des Jugendamts auf den Hals. Er schöpft quasi all das aus, was ihm momentan die staatlichen Institutionen zur Verfügung stellen, um Mutter und Kind zu belasten. Das Kind ist jetzt 2,5 Jahre alt und wir sind im 12. Verfahren. Das heißt, wir haben durchschnittlich alle 2 Monate ein Verfahren. Das ist natürlich eine ungeheuerliche emotionale Belastung für uns kleine Familie. Ich habe noch eine größere Tochter und es ist natürlich eine enorme finanzielle Belastung. Das heißt, ich muss jedes Mal, wenn der Vater uns verklagt, einen Anwalt nehmen, der uns enorme Kosten verursacht. Und ich weiß natürlich jedes Mal wieder nicht, wie das Ganze ausgehen wird. Ich habe mit den Institutionen zu tun gehabt, die nicht unbedingt, ich sage es mal gelinde gesagt, bitterfreundlich agieren. Das heißt, dem Kindeswohl aus meiner Sicht wird nicht immer gedient. Denn meinem Kind geht es schlecht. Es ist von Anfang an schlecht gegangen mit dem Zwangsumgängen. Dieses habe ich immer wieder formuliert, protokolliert, darauf hingewiesen. Wir waren bei Notärzten immer wieder. Das Kind ist immer wieder krank. Es wird ihm kein Tribut gezollt. Das heißt, der Zwangsumgang wird weiterhin durchgeführt. Mhm. Zwar in eingeschränkter Form, denn es ging bei dem Neugeborenen recht massiv los. da hat er natürlich auch einen frühkindlichen Schaden davon, Bindungsprobleme, Angst vor Fremden etc. Mhm. Und das Ganze ist ein bisschen eingeschränkt worden, allerdings wurde das nie in eine Form gebracht, in der wir damit leben können. Es gab mittlerweile auch eine Gewalttat im Zuge des Umgangs bei einer Übergabe. Da hat der Kindsvater auf offener Straße meiner Nachbarn niedergeschlagen und die Hand gebrochen, hat mich dann geschlagen, Vorzeugen. Das hat aber auch, allerdings auch nicht dazu geführt, dass der Umgang nicht mehr stattfindet. Denn mir wurde gesagt, auch ein gewalttätiger Vater kann ein guter Vater sein. Und ein Vater, der Erwachsene schlägt, der schlägt noch lange keine Kinder.
Ja, das ist also irgendwie eine Ideologie, die wir natürlich überhaupt nicht, auch nicht unterstützen können, weil das stimmt einfach nicht, entspricht nicht der Realität. Ja? Also ein gewaltbereiter Mensch kann nicht differenzieren in aller Regel, gegen wem gegenüber er gewalttätig ist. Und wenn da die Struktur da ist, muss das einfach berücksichtigt werden. Ne? Was meinst du, hat der Mann dann für Motive gehabt, sich dann da plötzlich wieder in Erinnerung zu bringen? War das nach, direkt nur, nach dem
kann,
Gesetz?
Ich kann nur mutmaßen, sehr unberechenbar. Er hat ein Temperament sehr. Und ich denke, es war eine Art Ehrverletzung, dass ich mich eben getrennt habe, dass ich das Kind trotzdem bekommen habe. Ich denke, es geht hier um Ehreverletzung eines Mannes, um Machtspielchen, ja, um die Macht zu demonstrieren, wie er eigentlich hier das Sagen hat.
Hat er dann tatsächlich auch von diesem neuen Gesetz erfahren und hat es dann sofort genutzt?
Er hat zwar einen formalen Fehler gemacht, das heißt, ich habe immer noch die alleinige Sorge durch Zufall und Glück, aber er hat natürlich sofort dieses Sorgerecht eingeklagt. Wir haben auch ständige Umgangsverfahren, das heißt, er will immer mehr Umgang, obwohl der Umgang, den wir so haben, natürlich nicht funktioniert. Und das Kind ist ja ein Baby gewesen, ein neugeborenes Baby, jetzt ein Kleinstkind, das einfach schlichtweg dieses Hin- und Hergezerre überhaupt nicht verkraftet. Ja. Der Vater ist unberechenbar, hat keinerlei Ahnung, wie man mit so einem Kind umgeht. Und natürlich kommt diese Angst damit hinzu, was passiert, wenn Zorn in diesem Mann hochsteigt.
Ganz genau, ganz genau. Das macht natürlich enorme Angst. Ja. Ja, und Christine, wie war das bei dir?
Bei mir ist es so, dass ich mehr oder minder Affäre hatte, wenn man so will, mit einem Mann und schwanger wurde und das Kind bekommen wollte. Er wollte ebenfalls die Abtreibung wie bei der anderen Frau. Darauf habe ich mich nicht eingelassen. Dann hat er die Beziehung beendet und ich war alleine, habe das Kind auch bekommen. Bin dann zum Jugendamt und habe den Fehler gemacht, wenn man so will, in Anführungsstrichen, ich weiß es nicht, die Vaterschaft anzuzeigen. Und dann hat er behauptet, er wäre nicht der Vater und er braucht ein DNA-Gutachten. Das ist dann gemacht worden. Dann war er selbstverständlich der Vater, so wie ich es angegeben hatte. Dann hat er die Vaterschaft anerkannt. Dann hat er nicht bezahlt, beziehungsweise sehr, sehr, sehr wenig. Und es hat dann sehr lange gedauert, bis der Mindestunterhaltssatz tituliert und somit dann auch bezahlt wurde. Und als das Kind etwas mehr als 2 Jahre alt war, kam er auf die Idee, Vater sein zu wollen. Und hat sich dann darauf berufen, dass ich das ja nicht wollte. Also hat mir dann auch noch den schwarzen Peter in die Schuhe schieben wollen und hat mir einen Brief geschrieben und sich darin so ausgedrückt, dass er seinem Kind dauerhaft zur Verfügung stehen will, wie bei einer Immobilie quasi. Ne? Also es handelt sich ja dabei um einen kleinen Menschen und nicht um eine Sache. Und dann habe ich ihm geantwortet und dann kam es zu einem privaten Treffen, allerdings mit Begleitung, weil ich aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur mich nicht alleine mit ihm in einem Raum aufhalten wollte. Dort hat er sich dann entsprechend benommen und hat provoziert und dann ist er zum Jugendamt und hat sich dort ausgeweint und hat seine Freundin vom Jugendamt kennengelernt, die sogenannte Sozialpädagogin, die dort zuständig ist für solche Fälle, die mich übrigens beschimpft hat, ja, und beleidigt hat beim Termin und dann ist er zu Gericht gegangen und wollte, man höre und staune, alleinigen Umgang mit einem Kind, das er zum ersten Mal gesehen hat, als das Kind 2,5 Jahre alt war. Und dann 2-mal. Er wollte einfach kommen, das Kind abholen. Ich hätte es laut seinem Anwalt, wie er geschrieb, entsprechend wetterfest zu kleiden und er würde es dann abholen und dann nach einer bestimmten Zeit, wie er das haben wollte, so wie er sich das vorstellt, wieder zurückbringen. Haustür zu Haustür sozusagen.
Und hat das auch mal stattgefunden oder
nein, hast du von vornherein? Nein, und dann wurde verweigern kann man ja in Deutschland nicht, das ist vielleicht auch wichtig für die Hörerinnen zu wissen. Umgangsverweigerung ist eine Straftat, die mit bis zu 25.000 Euro Geldbuße geahndet wird oder ersatzweise Gefängnis. Und dann gab es begleitete Umgänge, die meinem Kind nicht bekommen haben. Mein Kind hat Schlafstörungen entwickelt, die er noch nie hatte, hat wieder eingenässt, eingekotet und so weiter. Das Ganze ist in dem Fall auch bei mir von der Umgangsbegleitungsstelle Gott sei Dank auch registriert worden. Es ist auch von der sogenannten Verfahrensbeiständin, das ist die sogenannte Anwältin des Kindes am Gericht, Gott sei Dank in meinem Fall auch bestätigt worden, dass das Kind eben da überfordert wäre. Dem Richter ist es allerdings egal. Beziehungsweise der Richter ist der Meinung, dass Umgang stattfinden muss. Der Richter hat mich beschimpft im Gerichtssaal, er hat mich beleidigt. Er hat Sachen gesagt, die ich hier auch gar nicht mehr wiedergeben möchte. Und ich bin immer noch am Überlegen, das Ganze zur Strafanzeige zu bringen. Ja. Das werde ich eventuell die Tage auch noch machen.
Ja.
Und der Kindsvater, den habe ich gebeten, eben von den Zwangsumgängen Abstand zu nehmen und zu warten, bis das Kind älter ist. Er ist allerdings der Meinung, dass es das Beste für das Kind ist, wenn er Umgang hat, zu den Zeiten, die er selbstverständlich für richtig hält. Und jetzt läuft das Ganze weiter. Wir sind halt mitten in diesem Gerichtsverfahren und ich weiß nicht, was noch alles auf uns zukommen wird. Momentan geht es uns gerade gut, weil wir eine Pause haben. Das Kind hat sich regeneriert und regeneriert sich weiter, schläft wieder durch und ist wieder fröhlich. Auch im Kindergarten war es auffällig, sein Verhalten. Er ist sehr aggressiv geworden, der Kleine, und hat andere Kinder Spielzeug weggenommen und war einfach nicht mehr glücklich. Und das ist jedem aufgefallen. Aber wie gesagt, es interessiert das Familiengericht nicht, wie es den Kindern geht. Einzig und allein interessiert das Familiengericht die Rechte der sogenannten Väter. Wann sie kommen, ist egal. Das Kind kann ein Jahr, zwei Jahre, drei Monate, zwei Wochen oder 15 Jahre alt sein. Spielt keine Rolle. Die Kinder müssen funktionieren. Mhm. Es geht nicht um den Menschen, sondern es geht um die Rechte der Väter.
Genau, und das ist nämlich eigentlich genau falsch, weil das Gesetz ist ursprünglich geschaffen worden, angeblich zum Wohle des Kindes. Ne? Das Kind hat ein Recht auf seinen Vater, so hieß es, aber in der Praxis ist es umgekehrt. Die Kinder können ja gar nicht wählen, die können sich auch nicht zur Wehr setzen. Wenn die sagen nein, wird das ja in aller Regel nicht beachtet. Das heißt, es ist tatsächlich in der Realität ein Recht des Vaters auf das Kind. Das ist alleine eigentlich schon ein Unsinn. Ja, es ist wirklich
niemand hat ein Recht auf einen Menschen.
So ist es.
Und Fakt ist auch, dass in den sogenannten Umgangsstellen die Kinder aus dem Auto gezerrt werden. Also das weiß
ich auch Beispiele.
Eins zu eins von betroffenen Müttern und eben auch von Leuten, die dort arbeiten. Die Kinder weinen, die sperren sich im Auto ein, die wollen nicht raus, die haben Angst, die müssen. Die werden aus dem Auto gezerrt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. In Deutschland, in einem sogenannten Rechtsstaat, werden die Kinder aus dem Auto gezerrt, schreiend, weinend und müssen den Umgang über sich ergehen lassen und das über Stunden. Die Kinder sind zum Teil völlig erschöpft, völlig fertig mit der Welt, tragen psychische Schäden, müssen Therapien über sich ergehen lassen über Jahre und die Kinder, die Probleme haben und die Mütter, die dann Fürsorge für ihr Kind tragen wollen und das dann zur Anzeige bringen beziehungsweise sich melden und sagen, das geht so nicht, die bekommen richtig, richtig Ärger. Die einzigen Mütter, die ihre Ruhe haben, in Anführungsstrichen, die, die zu allem Ja und Amen sagen. Die Gesetze sind so, dass die Mütter zu allem Ja und Amen sagen müssen und das nennt man dann gemeinsames Sorgerecht und gemeinsame Entscheidungen. Es sind die Entscheidungen der Väter, nicht die Entscheidungen der Mütter.
Wenn ich da genau das mal speziell mit meinem Fall kurz beschreiben darf, es handelt sich ja bei mir, es hat sich um einen Säugling, ein Baby später und jetzt um ein Kleinkind gehandelt. Das Kind hat sich bei den Übergaben ständig mit Händen und Füßen gewehrt, geweint, geschrien, gestrampelt. Es ist auf diverseste Arten dem Vater übergeben worden, über die Institution, über Umgangsbegleiterinnen, über Babysitterinnen bezahlte, beim Kinderschutzbund. Wir hatten alle Varianten durch und es war immer nur desaströs. Das Kind kam und kommt immer noch in Zuständen zurück, in denen es apathisch ist, in denen es manchmal nicht mehr spricht, schwitzt, verschwitzt vor Heulen, feuerrot. Ich musste nach Umgängen zum Teil zu Ärzten fahren, weil ich nicht wusste, was mit dem Kind los ist. Wenn man aber fragt, dass einen Umgangsbegleiter fragt, die manchmal diese Umgänge begleiten, werden sie immer hören. Und ich habe noch von keiner Frau etwas anderes gehört. Die Umgänge waren wundervoll, egal wie sie ihr Kind zurückkriegen. mein Kind hat einmal die Oma abgeholt, da ich aus Sorge und Leid erkrankt war. Meine Mutter konnte nicht mehr an sich halten, in welchem Zustand sie das Baby von diesem Umgang in der Elternberatungsstelle zurückbekommen hat. Auf das Kindeswohl wird keinerlei Rücksicht genommen. So ist mein Eindruck.
Ja, das erzählen ja ganz, ganz viele Frauen. Ja. Das ist wirklich unverantwortlich und man kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Es gibt gar keine wirklich reale Grundlage, sich so zu verhalten, und es wird den Kindern wirklich massiv geschadet. Da haben wir wahnsinnig viele Beweise dafür, und es gibt auch keine Berücksichtigung dessen, wie es dem Kind geht. Das ist wirklich unglaublich. Und dann heißt es, und das finden wir so katastrophal, dann heißt es Kindeswohl. Ja, es geht überhaupt nicht um das Kind. Nein. Es geht wirklich nur um das Recht des Vaters. Richtig. Wenn es um das Kind ginge, dann würde geschaut werden, wie geht es dem Kind dabei, wie verarbeitet es, dann gibt es die Zeit, es zu verarbeiten.
Mir ist einmal gesagt worden, der Umgang war wundervoll, weil der Vater in der Lage war, Gefahren zu vermeiden. Sprich, übersetzt heißt das für mich, das Kind ist nicht beim Umgang verstorben, hat sich nicht schwer verletzt, also war der Umgang wundervoll.
Ja, das ist ja wirklich eine Formulierung. Das,
Man darf vielleicht auch an der Stelle nicht vergessen, dass es um Geld geht. Es geht um sehr, sehr viel Geld. Alle verdienen daran, außer die Mütter und die Kinder, die leiden. Und wenn eine Frau heutzutage kein Geld hat, sich einen guten Anwalt zu leisten, hat sie schlicht und ergreifend Pech gehabt. Und es ist so, dass Verfahrensbeistände, Umgangsbegleitstellen, Anwälte, die verdienen alle horrendes Geld. Psychologen, Gutachter, vor allen Dingen die Gutachter, die dann sogenannte Gutachten, familienpsychologische Gutachten zu erstellen haben, für Familien, die es gar nicht gibt, die es nie gab. In meinem Fall gab und wird es auch nie eine Familie geben. Ich war alleine, die komplette Schwangerschaft. Es wird alles in einen Topf geschmissen, ob Paare zusammenlebend, getrennt lebend, ob Affären. Es ist einfach egal, Hauptsache Vater. Vater, wie es Anita Heiliger in ihrem Buch so schön geschrieben hat, so schön in Anführungsstrichen, Vater um jeden Preis. Es ist hauptsächlich, der biologische Vater ist immanent wichtig für das Kind. Es wird behauptet,
es gibt keinen
Beweis, ist nichts. Es wird behauptet, der biologische Vater wäre immanent wichtig für die Entwicklung des Kindes, und das Kind könnte einen psychologischen Schaden entwickeln, wenn der physische Vater nicht greifbar ist. Fakt ist aber, dass Männer, die keinen Bock haben auf ihre Kinder, sich auf ihre Persönlichkeitsrechte gemäß Grundgesetz berufen dürfen und einfach wegbleiben können. Oder noch schlimmer, sie kommen und gehen, wie es ihnen gefällt, sind 3-4 Jahre weg, kommen dann wieder, spielt alles keine Rolle, Persönlichkeitsrecht. Aber Mutter und Kind haben keinerlei Persönlichkeitsrecht. Mutter und Kind muss funktionieren, um jeden Preis. Und das ist der Preis, den wir bezahlen. Und das seit vielen, vielen Jahren. Die Mütter leben in Angst und Schrecken, trauen sich nicht, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie Angst haben, ihre Kinder zu verlieren. Es wird einem auch gedroht im Gericht, wenn du nicht funktionierst, dann kommt dein Kind zum Vater, dann kommt dein Kind zu einer Pflegefamilie oder dein Kind kommt ins Heim. Und da klingelt die Kasse wieder. Weil so ein Heimplatz kostet zwischen 5.000 und 7.000 Euro im Monat, den übrigens Vater Staat bezahlen muss, also alle Steuerzahler, wenn die Eltern sich das nicht leisten können. Und das darf wohl in den seltensten Fällen der Fall sein.
Was wir brauchen, ist nicht Wohltätigkeit, sondern Gerechtigkeit. Aldous Huxley.
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Für diejenigen, die sich später eingeschaltet haben, wir sind hier in der Sendung vom Frauenprojekt KOFRA und wir haben heute eben das Thema Sorge- und Umgangsrecht, vor allem eben für nicht verheiratete Eltern. Und da gibt es eben eine Menge Probleme, die wir hier gerade besprechen. Ich bin Anita Heiliger vom KOFRA und hier im Studio sind zwei betroffene Mütter, eben die massive Probleme haben mit dem neuen Gesetz von 2013, das ja die Mütter zwingt, gegen ihren Wunsch, gegen ihren Willen und auch die Kinder dieses Sorgerecht zu teilen und den Umgang zu gewähren. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also Isabel und Christine hier berichten hier im Radio Lora von ihren Erfahrungen. Ja, Christine, du hast eben auch nochmal geschildert, dass das Problem, wie es sich auswirkt Und wir können nur sagen, dass es ja ganz, ganz wenige Mütter letzten Endes schaffen können, sich zu wehren gegen diesen Zwang, weil sie eben wirklich für ihr Kind das Beste wollen und weil sie ihr Kind beschützen wollen vor diesem Erlebnis dann eines Umgangs oder eines Sorgerechts, der Begegnung mit einem Vater, der sich für das Kind letzten Endes nicht interessiert, dem es nur um Machtdemonstration geht und ähnliche Sachen. Also das ist wirklich schwierig. Und du hast eben auch gleich gesagt, dass eben sehr, sehr viele Mütter, die haben nicht das Geld, die haben nicht die Power. Du brauchst sehr, sehr viel Kraft, um dich dagegen zu wehren. Das heißt, die Mehrzahl gibt einfach Ruhe, ne, hast du gesagt. Genau. Wobei das natürlich keine Ruhe ist, sondern sie müssen das Ganze erdulden. Und sie müssen das dann aushalten, dass ihr Kind geschädigt wird. Sie müssen es dann nach den Umgängen und nach den Treffen immer wieder aufbauen. Sie müssen mit dem Kind zu Ärzten gehen, um dann irgendwie zu gucken, wie das Kind dann wieder auf die Reihe kommt und dann wieder bis zum nächsten Umgang, bis zum nächsten Kontakt. Und dann geht es wieder von vorne los.
Genau. Und dann werden sogenannte Therapien verordnet, sprich die Kinder werden von Psychologen so verbogen, dass der Umgang funktioniert. Und die Mütter sind gezwungen, das Kind zu belügen. Eine Mutter wird gezwungen, per Gesetz dem Kind zu sagen, ah, das ist ein toller Vater, das ist super, wenn dein Vater kommt, das ist total toll, das ist so ein lieber Mann, auch wenn dieser Mensch überhaupt nicht lieb ist und überhaupt nie lieb war. Und so eine Art von Erziehung zu erzwingen, unfassbar. Es ist unfassbar. Und ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass wir die Mütter erreichen können in Deutschland und dass sich was ändert und dass vor allen Dingen die Welt da draußen und vor allen Dingen auch die sozialen Väter, die es sehr wohl gibt, erfahren, was hier passiert.
Ich möchte noch mal kurz da einsteigen, weil die Frau Dr. Heiliger gerade gesagt hat, man könnte sich wehren, wenn man nur genug Kraft hat. Ich glaube und meine Erfahrung ist, es gibt im Moment für eine Mutter keine Möglichkeit, ihr Kind zu schützen. Ich habe mal den Spruch von einer Mutter gehört, es ist wie wenn man ständig sein Kind bei Rot über die Ampel schicken muss und der Gefahr, quasi wissend mit der Gefahr, das Kind über diese Ampel schicken muss. Das System bietet einer Mutter nicht die Möglichkeit, das Kind zu schützen. Im Gegenteil, man wird mit diesem Wort überfürsorglich behaftet, was natürlich auch wieder eine negative Auswirkung hat auf die Mutter. Das Ganze läuft unter dem Deckmäntelchen der Gleichberechtigung, des Gender Mainstreaming und Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, zwischen Mutter und Vater, gibt es in diesem System nicht. In diesem System, das muss jede ledige Mutter, jede, die ledige Mutter werden will oder sich trennt, muss wissen, man hat keinerlei oder nicht vergleichbare Rechte zum Vater im Moment. Man ist es dem System und das Kind schutzlos ausgeliefert.
Ich will noch was dazu sagen, was du gesagt hast, mit dem, dass das Kind letzten Endes belogen werden muss.
Genau.
Also ich finde das besonders dramatisch, weil es nämlich bedeutet, dass das Vertrauensverhältnis zwischen dem Kind und der Mutter zerstört wird.
Genau.
Und die Mutter ist ja in diesen Fällen eigentlich die einzige Sicherheit für das Kind. Es muss Vertrauen haben.
Genau.
Und wenn das zerstört wird, weiß es ja gar nicht, wonach es sich richten will. Es ist ja sozusagen haltlos. Und das finde ich ganz, ganz problematisch.
Deswegen heißt es ja auch Väteraufbruch, weil die Väter das Vertrauensverhältnis zwischen Mutter und Kind aufbrechen. Ja? Mhm. Und das auch über Jahrzehnte jetzt sehr geschickt gemacht haben und geschafft haben, in dieses Nestsystem einzudringen und dieses Nest zu zerstören.
Ja.
Und diese natürliche Neststruktur, die seit Jahrmillionen von Jahren über die Biologie geschaffen wurde und auch in der Tierwelt uns wunderbar präsentiert wird, sei es bei den Elefanten, bei allen Säugetieren, bei den Eisbären zum Beispiel. Bei den Eisbären stellt der Vater eine immense Gefahr für das Baby dar. Der muss weg, weil sonst kann das Kind sterben und die Mutter.
Mhm.
Wir sind auch Säugetiere, wenn man so will. Und wir leben auch in dieser Neststruktur und sie wird bewusst von dem System zerstört, von diesen Vätern und vom System zerstört. Und das, was Frau Dr. Heiliger gerade gesagt hat mit den Kindern, und das sagt einem auch jeder Psychologe, natürlich nicht öffentlich, sondern im trauten Kämmerlein, was da mit den Kindern passiert, ist ein immenses Verbrechen. Ein Verbrechen an Mutter und Kindern.
Kind. Dazu möchte ich noch gerade bei Säuglingen, wie es bei mir der Fall ist, ist das eine ganz klare Zerstörung des Urvertrauens. Das kann man bei Professor Priesch im Übrigen nachlesen. Das Kind, mein Kind speziell, hat durch diese Zwangsumgänge, die durch Eilbeschluss durchgeführt wurden, eine frühkindliche Störung, die mittlerweile von der Kindergrippe bestätigt wird. Das heißt, es hat extreme Angst vor Fremden. Es klammert an der Mutter in einer unglaublichen Form. Es war fast nicht einzugewöhnen in die Krippe. Das heißt, das Urvertrauen von dem Kind ist quasi zerstört oder angeknackst. Und meine Aufgabe, so wird es formuliert vom System, als Mutter das Kind immer wieder herzustellen und für diese Zwangsumgänge quasi vorzubereiten, sodass es an diesem Tag der Umgänge einigermaßen fit ist. Und dann diese schreienden Nächte hinter den Zwangsumgängen kann die Mutter dann entsprechend das Kind wiederherstellen.
Genau, und wenn es nicht funktioniert, dann ist die Mutter schuld. Richtig. Und dann hat die Mutter das Kind manipuliert.
Richtig.
Und dann muss schlimmstenfalls die Mutter aus dem Weg geräumt werden, damit das Kind quasi richtig indoktriniert wird, nämlich durch ein Heim zum Beispiel.
Weil diese psychischen Defekte ja dann ganz oft der Mutter angelastet werden, die eigentlich ganz woanders herkommen.
Genau. Schlimmstenfalls wird eben dann das Kind der Mutter weggenommen, damit das Kind sozusagen sich an den Vater gewöhnen kann. Und das erfolgt dann in der Regel über eine Pflegefamilie oder ein Heim. Und was da bei Kindern passiert, wenn die von heute auf morgen teilweise von der Schule, vom Kindergarten, vom Hort werden die abgeholt, teilweise mit der Polizei, mit dem Gerichtsvollzieher. Und das alles im Namen des Gesetzes der Bundesrepublik Deutschland, der EU. Ich wünsche mir einfach, dass die Gesellschaft wirklich informiert wird über diese Verbrechen, die hier tagtäglich in Deutschland stattfinden und wie viele Milliarden an Geldern in dieses System wandern und schon gewandert sind. Und ich wünsche mir, dass es Menschen gibt, die mit uns aufstehen, die sich mit uns solidarisieren, die mit uns auf die Straße gehen und mit uns kämpfen, friedlich kämpfen, dass wir Mütter wieder die Rechte an unseren Kindern bekommen. Rechte in Anführungsstrichen, weil ein Recht hat niemand auf einen anderen Menschen, aber das Recht für das Kind zu sorgen und das Kind adäquat zu erziehen. Das, was wir tragen und zu schützen. Das, was wir tragen, wenn wir uns für eine Schwangerschaft entscheiden. Das ist nämlich nicht der Mann, sondern die Frau.
Ich glaube, eins der Probleme ist, so war es zumindest bei mir, als ich mich entschlossen habe, dieses Kind zu kriegen, ohne Vater, obwohl er gewalttätig war und das Kind nicht wollte, wusste ich nicht, was auf mich zukommen würde, weil ich nicht wusste, was mich als ledige Mutter erwartet, dass ich keinerlei Rechte habe. Ich war immer noch in dem Gedanken von vor 20, 30 Jahren. Richtig. Diese Situation ist nicht mehr der Fall, liebe Mütter, liebe normalen Väter da draußen. Die Mütter haben de facto nicht mehr viele Rechte, ihre Kinder zu schützen. Das hat sich ganz klar verändert.
Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut? Sie sind noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480-2851. 480-2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
Ich will noch mal was dazu sagen, wie das dazu gekommen ist eigentlich. Wir sprechen ja von den Vaterrechtlern, wir sprechen von der Vaterrechtsbewegung, die letzten Endes das erreicht hat, was wir heute haben. Das heißt, sie ist in den 80er Jahren begannen eben Väter, die sich irgendwie benachteiligt fühlten, weil Frauen sie verlassen haben mit den Kindern und die das nicht verstehen konnten, was allerdings also aus meiner Sicht ein Produkt der männlichen Sozialisation ist, dass sie nicht rechtzeitig merken, was los ist und dass sie dann dastehen und sagen, warum willst du denn nicht mit mir, was ist denn los? Ja, weil sie das nicht wahrnehmen, weil sie das leider nicht lernen bisher. Und dann, ich weiß noch, es gab eine Situation bei einer Tagung, das war noch in den 80ern, da hat sich so eine kleine Gruppe solcher Väter auch gewünscht, dass ich dabei bin, mit ihnen rede, habe ich auch gemacht und ich habe ihnen genau das gesagt. Ich habe gesagt, ihr müsst mit den Frauen reden. Ihr müsst wissen, was sie will. Ja? Ihr müsst reden und versuchen, sie zu verstehen. Dann kriegt ihr schon Zugang. Aber wenn ihr das nicht tut, wird es nichts. Naja, und im Laufe der 80er, dann in den 90er Jahren, hat eben diese Vaterrechtsbewegung enorm an Zuwachs gekriegt und an Bedeutung. Sie haben sich unglaublich ausgeweitet. Wir hatten auch in der Bundesrepublik eben eine Situation, in der alle sich wünschten, dass sich Väter mehr beteiligen an der Erziehung und an der Versorgung. Das ist ja einerseits auch richtig und viele Frauen wollten das ja, eigentlich wollen das alle, aber natürlich nicht um jeden Preis, ja, sondern tatsächlich beteiligen, in Zusammenarbeit mit der Mutter wirklich für das Kind zu sorgen. Darum ging es ja. Und was daraus geworden ist, ist ja etwas ganz anderes. Ja, weil eben, und das ist eben auch mein Standpunkt, weil ich mich sehr mit männlicher Sozialisation beschäftige, ist eben ein Riesenmanko von Männern, dass sie bisher noch nicht lernen, was es bedeutet, Fürsorge zu haben. Dass nach wie vor so ein aggressives Männlichkeitsbild für sie leitend ist. Und von daher ist einfach da noch nichts passiert und wir können dann auch nicht sagen, man kann eben den Männern, die dazu nicht in der Lage sind, auch kein Kind anvertrauen. Es sei denn, sie bemühen sich darum. Sie bemühen sich zusammen mit der Mutter, sie bemühen sich zu verstehen und Vertrauen aufzubauen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Und dann hat, und es wird natürlich auch mit der zunehmenden Emanzipation der Frauen erklärt, dass die Frauen eben immer mehr sagen, nö, ich möchte mein Leben so leben, wie ich will. Und das hat diese Väter immer mehr aufgebracht. Also auch Männer, die keine Väter sind. Ja, wir haben einen Maskulinismus und eine Vaterrechtsbewegung, die beide Hand in Hand gehen. Das heißt, sie wollen alles so wie früher. Sie wollen, dass die Frau unterlegen ist, dass sie zu Hause schön alles versorgt und den Mann versorgt, die Kinder versorgt, aber nicht selbstständig ist. Ihr Leben lebt, das wollten sie nicht. Und so hat sich das so weit entwickelt, dass sie erreicht haben, jetzt genau mit dieser ganz neuen Gesetzgebung, dass es den Frauen wirklich nicht mehr möglich ist, sobald sie Kinder haben, ein ganz ungestörtes Leben mit dem Kind zu führen. Das haben sie erreicht und das ist eigentlich ein ganz, ganz großer Skandal, weil sie eben bisher noch überhaupt nicht lernen, was bedeutet es, mit Kindern zu leben? Was bedeutet es, wirklich sich mit Frauen zu verständigen? Das ist einfach jetzt einfach sozusagen alles ausgehebelt. Es geht nur noch um Machtdemonstration. Ne? Meine Ehre ist verletzt, weil sie geht, etc. Also da ist ein absoluter Backlash passiert, der sozusagen die Eigenständigkeit, die Emanzipation der Frau enorm behindert in dem Moment, wo sie Kinder haben.
Ja, und es ist vor allen Dingen auch noch dazu zu sagen, dass dieses Bild von den unterhaltsgierigen Frauen, was ja überall in den Medien propagiert wird und vor allen Dingen auch von den umgangsverweigernden Frauen, was de facto gar nicht geht in Deutschland, Umgang zu verweigern, es stimmt einfach nicht. Fakt ist, dass die wenigsten Väter Unterhalt bezahlen. Und wenn sie Unterhalt bezahlen, dann zahlen sie sehr, sehr wenig, weniger als das, was sie eigentlich zahlen müssten. Das heißt, diese Art von Männern finden Mittel und Wege. Beispiel, man kauft ein neues Auto und das neue Auto kostet halt dann 25.000 Euro und dann hat man kein Geld mehr für den Unterhalt, beziehungsweise zahlt halt dann reduziert, weil das neue Auto her musste und niemand tut was dagegen. Unterhalt nicht zu bezahlen ist mittlerweile ein Bagatelldelikt, das nicht geahndet wird. Strafanzeigen laufen ins Leere. Strafanzeigen wegen Unterhaltspflichtverletzung, was definitiv ein Straftatbestand ist in Deutschland.
Ja.
Und das Neueste ist das sogenannte Wechselmodell. Die Väter wollen 30% der Zeit mit den Kindern verbringen und laut Frau Sünderhauf, die dieses wunderbare, ironisch gemeinte Buch geschrieben hat über das Wechselmodell, 30% wären ja dann schon die Hälfte. Das heißt, das Kind muss permanent umziehen, jede Woche. Oder wie gesagt, der Vater pickt sich 30% raus und hat dann somit sein Limit erreicht und muss gar keinen Unterhalt bezahlen, kassiert noch die Hälfte vom Kindergeld und die Mutter kann gucken, wo sie bleibt. In der Regel ist es so, dass die Väter mehr Geld verdienen, nach wie vor. Die machen sich ein schönes Leben und die Mutter hockt dann zu Hause mit Hartz IV und kann gucken, wie sie klarkommt. Und diese Kinder wachsen in Armut auf und Armut ist, und das ist wissenschaftlich erwiesen, de facto sehr, sehr schädlich für Kinder. Und heutzutage hat ein Kind, das in Armut aufwächst, eben nicht diese Chancen, die ein Kind hat, was nicht in Armut aufwächst. Und unsere Gesetzgebung und jetzt erneut mit der Diskussion über die Unterhaltsreformierung, die jetzt derzeit besprochen wird, auch ein Artikel, der in der Taz erschienen ist diesbezüglich, aktuell fördert das Ganze und unterstützt Unterhaltsverweigerer.
Ja.
Und man muss dazu wissen, dass eine Frau einen Mindestunterhalt von 225 Euro bekommt für ein Kind bis 6 Jahre, wenn sie denn diesen Mindestsatz überhaupt bekommt. Wenn der Vater nicht zahlt, bekommt eine Mutter 133 Euro im Monat und davon soll man dann leben und ein Kind versorgen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt in dieser ganzen Diskussion, weil es geht einfach aus meiner Sicht um Geld, um Macht, um Kontrolle. Und es geht nicht darum, dass dem Kindeswohl gedient wird oder dass das Kind gut versorgt wird, sondern es geht um ganz was anderes.
So ist es.
Und wenn die Verhältnismäßigkeiten mit diesen Unterhaltszahlungen nicht zu wehren, wenn es das zum Beispiel gar nicht gäbe in Deutschland, wenn zum Beispiel der Staat dafür aufkommen würde, dann würde mich mal interessieren, wie viele Väter dann noch auf die Idee kommen, Umgang mit ihren Kindern haben zu müssen. Ich glaube, dann wäre die Zahl eine ganz andere.
Das glaub ich
und
auch.
Das, glaube ich, ist an der Stelle auch mal wichtig zur Diskussion zu bringen.
Ja, richtig. Genau.
Laura!
Yeah, yeah, yeah. Laura München.
Radio Laura München auf der 92.4.
Ich wollte noch mal darauf kommen, was die Frau Dr. Heiliger gesagt hat, zu den Vätern, die sich natürlich in der Kommunikation mit der Frau um ihre Kinder kümmern. Die gibt es natürlich auch und das ist natürlich die Mehrheit. Und das habe ich ja auch mal gelesen, das bezeichnet man ja als die nestschützenden Väter. Und ich finde,
das ist nicht die Mehrheit, davon gehe ich aus.
Es ist nicht die Mehrheit, aber in jedem Fall die nestschützenden Väter oder nur diese Väter, die das Nest, heißt Mutter und Kind, das Zuhause und das Umfeld schützt und anerkennt, sollen Umgang zum Kind haben. Ja. Erzwungener Umgang von Straftätern, Gewalttätern, Stalkern, Drogenabhängigen, Missbräuchern, das kann nicht sein und das kann nicht zum Wohle unserer Kinder sein.
Völlig richtig, ganz genau. Und es gibt ja auch wirklich überhaupt keinen einzigen Nachweis, dass das irgendwie dem Kindeswohl dienen könnte. Es gibt keine Studien in Deutschland, weder überhaupt, dass der Kontakt zum Vater so wie besonders wichtig sei. Da braucht es doch erstmal Studien, ja. Aber haben wir keine einzige, die das nachweist. Und zum Thema Wechselmodell gibt es noch überhaupt gar nichts. Ja?
Richtig.
Und wir haben eben auch aus den USA, da gibt es ja sehr, sehr viele Studien, da ist auch zum Thema erzwungener Umgang ganz deutlich herausgefunden, dass erzwungener Umgang zwischen Kind und Vater niemals die Beziehung zwischen Vater und Kind fördert, sondern umgekehrt, die sind diese ehemaligen Kinder als Erwachsene unglaublich sauer auf den Vater. Sie haben den Kontakt überwiegend völlig abgebrochen, weil sie eben darüber einfach auch beleidigt und gestört sind und verletzt sind, dass sie dazu gezwungen wurden. Und wie gesagt, die Mutter konnte ihnen nicht helfen. In Amerika ist ja das ganze Sorge- und Umgangsrecht viel früher durchgesetzt worden. Deswegen sind da schon die Ergebnisse da, was hier ja nicht der Fall ist. Und vor allen Dingen hier interessiert sich auch niemand dafür, das zu thematisieren und rauszufinden, wie es denn den Kindern wirklich geht. Ja, wir haben jetzt Kontakt zu einem jungen Mann, der auch zum Umgang gezwungen wurde und der möchte gerne das ändern. Und wir suchen noch nach anderen Kindern aus diesen Verhältnissen, die auch gezwungen wurden und er möchte gerne mit anderen in Kontakt kommen, damit endlich mal die Kinder selber erzählen, wie sie das erlebt haben.
Ja, Sie müssen sich ja mal selber als Erwachsener vorstellen, wie das für Sie wäre, wenn Sie jedes Wochenende zwangsweise wohin müssen, wo Sie nicht hin möchten.
Ja. Das
ist ja unvorstellbar.
Oder jede Woche umziehen müssen.
Ja.
Oder wenn man sich vorstellt, als erwachsener Mensch, man muss zu jemandem privat hingehen, obwohl man es nicht will. Allein wenn man sich das als erwachsener Mensch vorstellt und dann werden Kleinstkinder dazu gezwungen, genötigt. Ja? Und es heißt per Oberlandesgerichtsurteil, die Mutter muss alle ihr zur Verfügung stehenden, ich zitiere, Maßnahmen ergreifen, das Kind zum Umgang zu bewegen. Was das bedeutet, liebe Hörerinnen und Hörer, kann man sich ja dann vorstellen. Ja,
das bedeutet, dass der Wille des Kindes gebrochen werden muss.
Richtig.
Und was
richtig.
Das für die weitere Entwicklung dieses Kindes bedeutet, für die Zukunft, für Vertrauen entwickeln, für die, auch das Vertrauen in die eigene, in die eigenen Fähigkeiten, in den eigenen Willen, das können wir gar nicht ermessen, was da letzten Endes meiner Meinung nach
kaputt gemacht wird. Und vor allen Dingen, diese Menschen werden ja irgendwann auch erwachsen, gründen wieder Familien. Und die Frage ist, was passiert da psychisch? Was passiert da in der Gesellschaft? Aus meiner Sicht, wir haben ein Gesellschaftsproblem. Wir haben nicht nur ein Problem von einzelnen Müttern und Kindern, wir haben ein massivstes Gesellschaftsproblem hier am Staat in Deutschland und in Europa.
Und keiner weiß Bescheid.
Richtig. Man erfährt es erst, wenn man in die Situation kommt. Und man hat es eh nicht leicht, wenn man sich alleine für ein Kind entscheidet. Man bekommt schwer eine Wohnung. Ach was, sie sind alleinerziehend. Ja dann. Ein Hund wäre okay, aber ein Kind. Wissen Sie, es ist ein massives Problem und dann wird einem das Leben noch zusätzlich schwer gemacht. Es wird einem unsagbar schwer gemacht, ja. Es ist Folter. Das, was da passiert, ist Folter. Das ist psychische
Verletzung der Menschenrechte,
Folter
und Kinderrechte.
Und eine Verletzung der Menschenrechte am laufenden Band und es interessiert niemanden.
Ich möchte noch mal dazufügen, zu einem glücklichen, stabilen Kind gehört eine stabile Bindung zu einem Erwachsenen.
Zu einer Person, genau.
Und diese Bindung muss stabil sein und so haben Sie ein gesundes Kind. So sagt mir mein Wissen über die Bindungstheorie, was aber dieser Zwangsumgang eben wiederum aushebelt. Denn das Kind verliert ja, wie gerade gesagt wurde, das Vertrauen. Das heißt, wir produzieren hier psychisch kranke Kinder am laufenden Band, die kaputt therapiert werden. Ja. Das ist
also
himmelschreiend.
Davon gehe ich auch aus. Und wir werden die Ergebnisse irgendwann bekommen. Nur dann wird man nachher sagen, ach, das weiß man ja nicht, woher das kommt. Ja.
Von der
das
Mutter.
Kommt vielleicht, ja, vielleicht von
die
der
Mutter.
Mutter
ist schuld,
so.
Natürlich.
Die Mutter ist ja immer irgendwie schuld. Und die Väter werden letzten Endes aus der Verantwortung herausgenommen. Und das ist wirklich ein Riesenskandal. Und hat sich so hier ausbreiten können und so viel Glaubwürdigkeit bekommen können, dass ich wirklich jedes Mal, ich kenne ja schon sehr, sehr, sehr viele Fälle, wo es immer gleich läuft, dass den Frauen nicht geglaubt wird, dass es überhaupt gelingen konnte, dass dieses Bild von der Mutter entworfen wurde, dass sie eben letzten Endes nur den Vater aus der Beziehung mit dem Kind und aus ihrem eigenen Leben raushalten will. Es gibt natürlich auch viele, wie gesagt, viele Gründe, Väter, die nicht tragbar sind, rauszuhalten. Da gibt es viele Gründe. Und die fanden ja früher auch Berücksichtigung im Gesetz. Diese Behauptung, die wollen es nur aus eigensüchtigen Gründen, das war auch so raffiniert. Ja? Das hat sich überall so verankert. Wir finden das in allen Gutachten wieder. Wir finden das bei den Aussagen der Jugendämter wieder. Und dann denken wir, ja, sind die denn alle gehirngewaschen? Oder wie kommt es, dass sie zu solch einer Auffassung kommen, die in der Praxis so überhaupt nicht hält?
Frauen, die sich schwanger von Männern trennen oder Frauen, die sich mit Kleinkindern von Männern trennen, tun das in den seltensten Fällen, ich möchte fast sagen, nie, ohne Grund. Da liegt immer ein schwerwiegender Grund vor, sonst trennt sich keine Frau in so einer Situation von dem Erzeuger. Und das muss einfach begriffen werden und dem muss Tribut gezollt werden und auch eine Mutter ist vom deutschen Recht schützenswert. Auch ein Gewaltschutz muss im Übrigen für das Kind gelten, was es im Moment nicht tut.
Das ist wirklich ein Skandal. Wir reden immer von Gewalt, auch von Gewaltprävention etc.
Ja, mittlerweile wird ja auch behauptet, dass die Frauen genauso gewalttätig sind wie die Männer und dass sie die Männerhäuser brauchen und dass die Männer ja so sehr geschlagen werden von den Frauen und sie schützen müssen von den gewalttätigen Frauen. Ja. Das ist jetzt das Neueste. Erst war es Paas und ist es immer noch. Das bedeutet quasi, die Mutter ist immer schuld, wenn das Kind nicht zum Umgang wird, wenn das Kind irgendwie sich nicht so entwickelt, wie es sich entwickeln soll, wenn das Kind nicht so mitspielt, wie es mitspielen soll. Wenn das Kind nicht funktioniert, ist die Mutter schuld. Ja. Und jetzt wird der Spieß auch noch umgedreht, dass eine Mutter, die sich quasi wegen Gewalttaten des Kindsvaters getrennt hat, wird der Spieß umgedreht und der Kindsvater behauptet, die Mutter sei gewalttätig dem Kindsvater gegenüber gewesen. Ja. Und diese Männer scheuen keine Mittel und Wege, an die Öffentlichkeit zu gehen und das zu behaupten und das bekommen dafür auch noch Unterstützung.
Ja.
Und die Mutter steht alleine da. Und heutzutage ist Mutter sein und die Aufgabe negativ belegt. Der Vater kann das sehr viel besser. Die Werbung wird dazu gezwungen. Nivea wurde bedroht, weil sie eine Werbung gemacht hat für Mütter zum Muttertag von Vätern, also von der Vätermafia sozusagen, auch eine Werbung für Väter zu machen, was Nivea dann gemacht hat, ne? Vielleicht aus Angst vor Repressalien, ich weiß es nicht. Sobald man das Wort Mutter oder Mama in den Mund nimmt, na, heutzutage soll eine Frau arbeiten, sie soll am besten das Kind auf die Welt bringen, sofort wieder in Beruf einsteigen, alles machen und das Kind wird schon irgendwie groß. Mhm. Und das ist nicht der Fall. Wenn man selber ein Kind bekommen hat, und das habe ich, dann weiß man, dass das nicht funktioniert. Und dass zumindest das erste Lebensjahr, ich möchte sogar behaupten, die ersten 3 Lebensjahre immanent wichtig sind für die Entwicklung, für die Bindung, für das Nest, damit das Kind später sicher sich weiterentwickeln kann. Und eine Kindheit ist gering. Eine Kindheit ist nichts im Vergleich zum Erwachsenen. Leben. Und wenn man das gut und beständig und fundiert macht, dann hat man auch gesunde Menschen. Und das, was wir gerade betreiben in Deutschland, das ist Menschen kaputt machen. Menschen kaputt machen am laufenden Band. Und das auch noch mit Fachleute werden bezahlt, um Menschen kaputt zu machen. Psychologen werden bezahlt, um Kinder kaputt zu machen.
Das ist nicht zu fassen.
Die Kindheiten von Kindern, die in dieser Mühle der Institution sind, die mit Gutachtern zu tun haben, mit Verfahrensbeiständen, mit Umgangspflegern, mit Therapeuten, mit Psychiatern, mit Anwälten, mit Richtern. Die Kindheit ist zerstört. Rein schon von den ganzen Terminen, die die Kinder wahrnehmen müssen. Die Kinder werden ständig zerlegt, befragt. Sie sind ständig mit diesem Thema konfrontiert. Sie stehen damit auf und gehen nachts damit ins Bett. Das ist keine Kindheit, es ist Zerstörung der Kindheit.
Aber es gibt eben sehr wohl Fachleute, die das sagen. Nicht nur eben die Ärzte und Kinderpsychologen. Also es gibt zum Beispiel auch Jörg Feger, das ist ein sehr bekannter und sehr rühriger Kinderpsychiater an der Universität Ulm, und der hat immer gesagt, ne, dass das einfach so nicht geht und dass das Kind eben sehr empfindlich reagiert auf Trennung, auf Konflikte etc. Aber es interessiert überhaupt niemanden. Oder hier der Herr Brisch, der ja diese Bindungsforschung seit ewigen Zeiten macht, der aufzeigt, zum Beispiel in Filmen, wie ein Kind mit Angst reagiert, ein kleines Kind, wenn die Bezugsperson den Raum verlässt, ja, was dann schon in dem Kind passiert. Und das wird ja ständig jetzt inszeniert, gerade diese Traumata, die Ängste. Und wir müssen das leider wirklich verfolgen. Und irgendwann müssen wir nachweisen, wenn die Schäden da sind. Und dann wird gesagt, ach so, ja, wir haben uns wohl geirrt. Aber im Moment will niemand darauf hören.
Das heißt, wir haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse und keiner will sie hören. Ja. Aber die gegenteiligen wissenschaftlichen Erkenntnisse haben wir wiederum nicht, die Väterideologen beweisen würden.
Ganz und gar nicht. Und das ist, finde ich, der eigentliche Skandal. Bei jedem Gesetz wird erstmal geschaut, wird eine Studie gemacht, damit man dann sehen kann, wie ist es denn, wie geht es den Kindern zum Beispiel in dem Fall und so weiter. Und das ist nicht passiert in Deutschland. Es gibt diese Studie nicht. Und von daher finde ich das einfach untragbar, was da passiert. Und ich hoffe, dass wir auch etwas ändern können. Aber es ist eben sehr schwierig, weil es sehr, sehr viel Kraft erfordert. Also von euch Müttern unglaublich viel Kraft erfordert. Dann von allen anderen, sich in diese Situation hineinzuversetzen, sich solidarisch zu erklären und die Mittel in Bewegung zu setzen, die uns allen, jede hat eine Möglichkeit, da auch aktiv zu werden und zu unterstützen, die Mütter. Oder im Alltag diese Ideologie, auf die sie treffen, dann auch zu entkräften und zu sagen, das stimmt ja gar nicht.
Oder
ja?
Gerne zu uns in die Kofra kommen.
Ja, genau. Gruppe, ne? Ganz genau. Ja. Also ihr habt euch ja zusammengeschlossen und alle 2 Monate trefft ihr euch im Kofra an jedem...
Ersten Freitag alle 2 Monate. Das ist auch, glaube ich, auf der Website. Seite da steht von der auch Kofra.
Auf der Homepage von Kofra drauf. Und da können Frauen kommen um 14 Uhr an jedem 2. Monat, am ersten Freitag, können sich austauschen, können ihre Solidarität und Unterstützung zeigen.
Gerne auch mit uns aktiv werden.
Und von daher, also finde ich das ganz toll, dass ihr euch zusammengetan habt und dass ihr aktiv, weil ich weiß auch, was das von der langen Zeit, in der ich mich damit beschäftigt habe, wie viel Kraft das kostet, aber eben, ihr könnt auch gar nicht anders, ihr müsst, sonst kann man die Situation gar nicht ertragen,
wir
oder?
Wir müssen. Ja, genau. Wir müssen, also ich muss an die Öffentlichkeit gehen, ich muss mich engagieren, auch wenn ich vielleicht in meinem Fall eventuell nichts erreichen kann. Ich tue es für die anderen Kinder und für die anderen Mütter, die da noch folgen. Mhm. Wir können nicht mehr tatenlos zusehen. Es ist Zeit aufzustehen, es ist Zeit auf die Straße zu gehen und es ist Zeit zu zeigen, dass es so nicht weitergehen kann.
Das Gleiche gilt für mich. Ich könnte, glaube ich, nachts nicht mehr schlafen, ohne auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Es geht wirklich um ein gesellschaftliches Problem, um unsere Kinder und um unsere Mütter, die ebenso ein Teil der Gesellschaft sind und ein gutes Teil der Gesellschaft, die notwendig ist.
Ganz genau. Ja. Genau, also wir hoffen, dass das auch gehört wird und dass andere sich anschließen und den Mut haben, dagegen aufzustehen. Also vielen Dank, dass ihr heute in unserer Sendung wart, eure Situation erklärt habt, damit das auch andere hören, weil irgendwie sind die Informationen tatsächlich noch gar nicht wirklich verbreitet. Das ist das Komische, ja, obwohl es ja schon so lange jetzt ist. Und wir hier mit unserer Sendung im Radio Lora sind wieder zu hören am 28. August wiederum um 17 Uhr.